Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Bestimmt kennen Sie ein Kind, das auffallend lebhaft ist. Diesem Thema ist jetzt Kontext gewidmet. Immer öfters klagt man in den letzten Jahren über Kinder, die von ständiger Unruhe getrieben scheinen. Sie gelten als Störenfriede in Schule und Familie. Häufig stellt man eine Diagnose, die es seit 30 Jahren gibt, ADHS. Das mag der Philosoph Christoph Türke so nicht stehen lassen. In seinem neuen Buch Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur geht er mit unserer Medien- und Informationsgesellschaft ins Gericht und zeigt, dass wir alle vom Aufmerksamkeitsdefizit betroffen sind. Christoph Türke entwickelt seine Überlegungen dazu nun in der Sendung von Angelika Schett.
Sind die Kinder vielleicht nur deshalb so im Zentrum der Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit, weil motorische Unruhe und Konzentrationsmangel an ihnen besonders auffallen? Das ist für Christoph Türke die entscheidende Frage. Als Philosoph möchte er sich in eine Debatte einmischen, die üblicherweise von Biologen, Psychiatern und Pädagogen geführt wird und die natürlich Eltern bewegt, deren Kind als ADHS-Kind krankgeschrieben wird. Türke hält zuerst fest.
Es ist eine Fehleinschätzung, wenn man denkt, ADHS ist eine Krankheit in gesunder Umgebung. Sondern in ganz vielen Fällen ist es ja so, dass das Aufmerksamkeitsdefizit, was wir bei Kindern feststellen, die können sich auf nichts konzentrieren, bei nichts bleiben, keinerlei Geduld, können keine persönlichen Beziehungen aufbauen, haben große Schwierigkeiten mit Freundschaften und Ähnlichem. Dass dieses alles ja nicht einfach aus dem Nichts kommt und dass das jetzt gehäuft festgestellt wird in den letzten Jahren, das ist ja nicht zufällig, sondern hat mit einer ganz bestimmten Umgebung zu tun. Und mein Verdacht ist, dass die meisten, Ausnahmefälle gibt es immer, aber dass die meisten durchaus zunächst mal so etwas wie ein Aufmerksamkeitsdefizit selber erlebt haben. Das heißt, ihnen ist Aufmerksamkeit in einer verletzenden Weise vorenthalten worden.
Wie reagieren Kinder auf die Aufmerksamkeit, die ihnen vorenthalten wurde? Sie zahlen es ihrer Umgebung heim, natürlich nicht bewusst. Sie stören massiv, um an jene Aufmerksamkeit zu kommen, die ihnen nicht zuteil wurde. Was dazu führt?
Die aufmerksamkeitsdefizitären Kinder sind ja gerade die, die von ihren Erziehern, Lehrern, Eltern ein Maß an Aufmerksamkeit fordern, das diese dann in den meisten Fällen gar nicht geben können. Vor allen Dingen nicht Lehrer, die sich zur gleichen Zeit um 20 bis 30 Kinder kümmern müssen.
Es ist bekannt, derart unruhige Kinder stören den Unterricht massiv. Nur, die Kinder stören aus Not, nicht aus Böswilligkeit. Etwas Existenzielles ist im Spiel, das sie eben nicht anders ausdrücken können. So sieht es der Philosoph, wenn er sagt:
Sie sind kreuzunglücklich dabei. Sie sind unfähig, ganz bestimmte konstante Verhaltensweisen auszubilden. Und sie spüren diese Unfähigkeit.
Diese Unfähigkeit lässt sich auch nicht länger in das Muster ausgiebigen kindlichen Trotzes oder Bewegungsdrangs einordnen, den Kinder tatsächlich haben. Man weiß ja, dass sie motorisch anders ticken als Erwachsene, räumt Christoph Türke ein. Nur, darum geht es nicht. Hier sei mehr im Spiel. Aber was? Wir kommen der Antwort näher, wenn wir überlegen, welche Fragen die betroffenen Kinder mit ihrem störend unruhigen Verhalten an uns stellen.
Zunächst einmal erfahren wir durch diese Kinder, dass sich Aufmerksamkeit nicht von selbst versteht. Die ist nicht einfach eine Naturmitgift, die man mit der Muttermilch gleichsam einsaugt, sondern die ist eine hohe kulturelle Errungenschaft. Natürlich ist es auch in unserer bisherigen Umgebung so gewesen, wenn man ermüdet ist, wenn man Schmerzen hat, wenn man mit irgendetwas, einem Konflikt übermäßig beschäftigt ist, kann man sich schlechter konzentrieren. Und da muss man sehen, dass man die Dinge wieder in den Griff kriegt, dass man es wieder kann. Aber eigentlich kann man's. Das ist dabei die Grundvoraussetzung. Und nun erfahren wir, es wachsen da Kinder heran, die das nie gekonnt haben. Und die stellen uns erneut die Frage, was das eigentlich ist, Aufmerksamkeit. Die machen uns deutlich, Aufmerksamkeit ist eine Errungenschaft, die die Menschheit erst einmal mühselig hat lernen müssen und die sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus Spaß gelernt hat, sondern ihrerseits aus Not, um mit einer ganz bestimmten Naturumgebung fertig zu werden.
Was also ist genau Aufmerksamkeit? Schlicht die Fähigkeit, bei einer Sache bleiben zu können. Ist nun diese Aufmerksamkeit eine natürliche Mitgift des Menschen? Türke blickt zurück in die Menschheitsgeschichte. Da sei es zunächst mal darum gegangen, ganz bestimmte Dinge wiederholen zu können, denn Wiederholung und Aufmerksamkeit haben sehr viel miteinander zu tun. Am Anfang stand die Wiederholung. Nicht, weil sie, wie schon gesagt wurde, den Menschen so viel Vergnügen machte, sondern aus Gründen des Zwangs, der mit Folgendem zu tun hat.
Psychoanalytisch gesagt, als Wiederholungszwang. Der Wiederholungszwang ist für mich keineswegs nur eine Krankheit oder ein Nervenzerrütter. Das ist er auch. Und als solchen erleben wir ihn natürlich, den traumatischen Wiederholungszwang, gezwungen, bestimmte traumatische Erfahrungen ständig zu wiederholen. Aber diese Wiederholung ist, wenn man sie bei Lichte besieht, und das hat Freud zum Beispiel getan, eigentlich ein Heilungsversuch. Der Versuch, traumatische Erfahrungen dadurch, dass man sie selber noch einmal, und zwar in Eigenregie, wiederholt, zu bewältigen, abzuarbeiten, das Ungeheure, das schlechterdings Fremde durch Wiederholung allmählich vertraut zu machen. Und dieser Heilungsversuch kann klappen, kann schief gehen. Wenn er immer klappen würde, bräuchte es keiner psychotherapeutischen Unterstützung dafür, das ist ganz klar. Wenn man ihn sich aber mal menschheitsgeschichtlich anguckt, dann muss man sagen, der traumatische Wiederholungszwang ist nicht ein Nervenzerrütter in erster Linie, sondern er ist Kulturstifter gewesen. Denn was ist denn das kulturstiftende Ereignis schlechthin? Das ist das Opfer. Das Opfer funktioniert zunächst nach der Logik des traumatischen Wiederholungszwangs.
Das mag zuerst weit hergeholt erscheinen, um das aktuell beklagte Aufmerksamkeitsdefizit der Kinder besser zu verstehen. Jedoch, wenn man Türke in seiner Argumentation folgt, wird es spannend. Fragen wir mit ihm, was eigentlich Opfer ursprünglich bedeutet hat. Zu Beginn ist es das Schlachtopfer. Man setzt es gegen die Schrecken der Naturgewalt ein. Es muss eine grauenhafte Tat begangen werden, denn nur etwas ganz Kostbares wird geopfert. Damit es überzeugt. Nicht Frösche oder Fliegen, sondern das Wertvollste, das man hat. Das Kostbarste ist der Mensch, das Zweitkostbarste sind edle Tiere.
Leider ist es so, dass die Menschwerdung und das Menschenopfer voneinander nicht zu trennen sind. Und die Ritualisierung dieses Furchtbaren ist ein erster Versuch gewesen, damit fertig zu werden. Aber es ist zugleich so etwas gewesen wie die Ausbildung der Fähigkeit zur Wiederholung. Und zwar zur Wiederholung des schon Vergangenen. Das Vergangene wird wieder vergegenwärtigt. Das lateinische Wort dafür ist repräsentiert. Präsentiert und repräsentieren ist eine elementare menschliche Fähigkeit, heißt nämlich Abwesendes vergegenwärtigen, imaginieren, vorstellen, öffnet sich überhaupt erst der mentale Raum.
Wenn der Philosoph vom Abwesenden spricht, das vergegenwärtigt wird in der Vorstellung, klingt das zuerst mal sehr abstrakt. Konkret ist gemeint?
Zunächst mal ist das Abwesende das Grauenhafte, von dem man will, dass es ganz abwesend ist. Es ist noch nicht abwesend genug.
Wenn das Grauen nicht abwesend genug ist, was will man dann erreichen, um dem Grauen beizukommen?
Eigentlich zum Verschwinden bringen. Ja, also die Vorstellung, dass man damit höhere Mächte besänftigt, ist ja selber schon eine erste Rationalisierung. Also der Versuch einer furchtbaren, zwanghaften Handlungsweise, einen Sinn zu geben und sie damit erträglicher zu machen.
Diese wiederholten Opferhandlungen oder Rituale von einst sieht Christoph Türke als Startpunkt, an dem sich menschliche Aufmerksamkeit überhaupt erst entwickeln konnte. Genau an diesen grausamen und blutigen Opferakten. So kann Abwesendes wie die Schrecken der Natur vorgestellt werden und damit wird auch ein innerer Raum geschaffen. So erklärt es der Philosoph. Wie schafft er aber den Sprung zum Hier und Heute, zur Aufmerksamkeitsdefizitkultur, wie er sie unserer ganzen Gesellschaft anlastet? Türke dazu?
Rituale haben grauenhaft begonnen und haben so etwas wie eine Sublimierungsgeschichte durchlaufen. Also sämtliche unserer Sitten, Gewohnheiten, Institutionen sind so etwas wie sedimentierte, abgelagerte Rituale, sind geronnene Wiederholungen, kodifizierte Wiederholungen, in die dann die nachfolgenden Generationen hineinwachsen. Und in dem Maße, wie das also immer sublimierter geworden ist, stellen diese rituellen Strukturen so etwas dar wie einen kulturellen Grundfundus für freie Entfaltung. Um sich frei entfalten zu können, muss es einen festen Boden für diese Entfaltung geben, eine Plattform.
Also um sich entfalten zu können, brauchen Menschen eine Plattform, eine Art Fundament, von wo aus sie das tun können. Zum Glück wurden die ehemals blutigen Rituale immer weniger blutig, aber sie waren verantwortlich für eben dieses Fundament, von wo aus die Menschen ihren inneren Raum entdeckten. Nur dann, lange Zeit später, erfanden die Menschen etwas, das sie auch zur Wiederholung zwang, und zwar die Maschinen. Eine Zäsur in der Wiederholungsgeschichte der Menschen, so Türke.
Richtig. Damit ist meines Erachtens etwas fundamental Neues in der sogenannten Wiederholungsgeschichte passiert. Und mein Vorschlag ist ja auch, dass man Menschheitsgeschichte als Wiederholungsgeschichte betrachtet. Was ist passiert? Tolle neue Geräte wurden erfunden, die einem die Arbeit abnehmen. Und es wurden dann auch tolle neue Bildmaschinen erfunden, ja, also zunächst mal Arbeitsmaschinen, aber eben auch Bildmaschinen, die in neuer Weise, sagen wir mal, den Menschen in ihren Bann gezogen haben. Und diese Maschinen haben mit der Mechanik ihres Funktionierens, mit der Ruckartigkeit ihres Funktionierens etwas Neues in die Welt gebracht, nämlich die Notwendigkeit, ständig die Aufmerksamkeit in kürzester Zeit ruckartig neu zu gruppieren und zu organisieren. Schon Walter Benjamin hat von dem Schock gesprochen, den der Film mit jedem Bildschnitt auf das menschliche Sensorium ausübt. Dieser Ruck und Schock, er ist eine neue Art der Wiederholung, aber er hat nichts mehr zu tun mit dem, was die Wiederholung als menschliche, organische Leistung ursprünglich einmal intendierte.
Aufmerksamkeitsdefizitkultur in unserer Gesellschaft ist das Thema in Kontext. Der Philosoph Christoph Türke sieht einen grundsätzlichen Aufmerksamkeitsverlust, der nur an den Kindern am meisten auffällt. Grund für ihn zu fragen, wie wir Menschen überhaupt die Fähigkeit erlangten, aufmerksam zu sein. Eine naturwüchsige Sache, die sich von selbst einstellt, ist es seiner Meinung nach nicht. Wie wir während unserer Menschheitsgeschichte über Wiederholung und Rituale zur Aufmerksamkeit kamen und wie wir zurzeit dabei sind, diese besondere menschliche Ressource zu verlieren, gehört zentral zu den Überlegungen von Christoph Türke. Versuchten die Menschen einst durch Wiederholung mit Blutopfern die drohenden Gefahren und Reize ihrer Umwelt zu verarbeiten oder gar zu überwinden, so sind sie seit dem technischen Zeitalter in eine Art Wiederholungsmaschinerie geraten. Und diese maschinelle Wiederholung lässt sich so charakterisieren.
Die läuft ohne Sinn und Zweck und der ist es egal, ob sie läuft oder nicht. Und die muss nichts abarbeiten. Und damit greift sie in die Wiederholungsprozesse der Gestalt ein, dass sie bestimmte Nacharbeit, die wir als Menschen dauernd erbringen müssen, also auch wenn man sich einen Film anschaut, versucht man ja bei einer Szene, bei einem Plot, der da gerade entwickelt wird, irgendwie zu bleiben. Aber die Pointe ist nun, dass er ständig unterbrochen wird. Das ist einerseits zunächst mal faszinierend, regt an, regt auf. Nicht von ungefähr hat der Film eine ungeheure Faszination entwickelt. Ja, und ich bin alles andere als ein Technikfeind. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz, dass der Film oder die audiovisuelle Maschine an sich das Böse sei. Das Problem ist der Umgang, den wir mit diesen Maschinen haben. Und der Umgang besteht darin, dass der sogenannte Bildschock zunehmend zum Motor eines ganzen Aufmerksamkeitsregimes geworden ist. Und der einzelne Schock, der da erteilt wird, ist minimal und völlig unschädlich, womöglich anregend. Aber in Millionen und Milliarden hat er eine Wirkung, die ich nenne konzentrierte Zerstreuung. Das heißt, es wird ständig die Aufmerksamkeit mobilisiert, ihr einen Ruck erteilt, eine Achtung signalisiert. Und wenn das dauernd geschieht, aber gar nicht mehr die Zeit dann da ist, auf etwas länger aufzumerken, dann tritt genau die gegenteilige Wirkung ein, nämlich die Zermürbung.
Aufmerksamkeitsregime und Zermürbung sowie die allgegenwärtige Schockwirkung der Bildmaschinerie. Da kann einem Angst und Bang werden. Hinzu kommt, dass Computer und Bildschirm das gesamte Arbeitsleben erobert haben und uns so gesehen dauermobilisieren.
Ganz genau. Ich glaube, dass der Übergang des Bildschirms ins Arbeitsleben ein ganz entscheidender Punkt gewesen ist. Ja? Also zunächst mal haben die ganzen Dinge in der Freizeit begonnen und waren ein Highlight, ein Wochenendvergnügen. Die schönen Berichte von den Leuten aus der Jugendzeit des Films, die da selber junge Leute waren und sagten, na, ich freue mich schon so aufs nächste Wochenende, da kann ich wieder einen Film sehen. Da war ein ganz anderer kultureller Kontext da. Da waren das Highlights in einer Umgebung, die ansonsten ganz anders gestrickt waren. Und ich weise auch immer darauf hin, die Pioniere des Films, die haben ihre eigenen intellektuellen Strukturen ja nicht am Film entwickelt, sondern die haben ihr eigenes Aufmerksamkeitspotenzial, ihr eigenes Aufmerksamkeitssensorium an ganz traditionellen Sachen entwickelt. Briefen, also stehenden Bildern, gemalten Bildern, am Theater und was auch immer.
Was ist nun mit den Kindern? Sie werden in dieses Aufmerksamkeitsdefizitregime hineingeboren und das ist das Problem. Wenn sie seit Beginn ihres Lebens mit größter Selbstverständlichkeit von dieser ständigen Bildschirmkulisse umgeben sind, dass die Aufmerksamkeit der Personen, die ihre Kinder betreuen, abzieht, dann, so der Philosoph, findet etwas ganz Entscheidendes nicht mehr statt. Und da bringt Türke etwas Neues ins Spiel. Er denkt an die gemeinsame Aufmerksamkeitsbildung mit Blick auf etwas Drittes. Um zu verstehen, worum es da geht, verweist Türke in seinem Buch auf den Anthropologen Tomasello. Dieser spricht von der sogenannten Neunmonatsrevolution, wenn die Kleinen beginnen, nicht nur den Erwachsenen etwas nachzumachen, sondern sich von ihnen auf Gegenstände hinweisen zu lassen. Schau mal, sagt der Vater und freut sich, wenn das Kind reagiert und hinblickt. Auch beginnen Kinder ihrerseits Dinge hochzuhalten, um den Erwachsenen ein Schau mal zu signalisieren.
Und dieses Schau mal da, das ist, wo bestimmte Naturwesen lernen, bei etwas länger zu verweilen, indem sie es gemeinsam mit anderen tun. Und wenn dieser Prozess in seinen zarten Anfängen durch ständige Unterbrechung beeinträchtigt wird, dann passiert etwas Neues. Und ich fürchte, dieses Neue und seine Dramatik haben wir überhaupt noch gar nicht erfasst, weil es ja völlig unscheinbar passiert. Ja, also Eltern, die ständig, wenn sie mit ihren Kindern spielen, eben mal Mails checken gehen. Das ist doch nicht schlimm, tut doch dem Kind nicht weh, macht doch nichts. Dass durch diese unscheinbaren Vorgänge elementare Verletzungen sich ereignen können, ja, nämlich in Gestalt von verletzendem Aufmerksamkeitsentzug. Ja, das merkt man erst viel später. Da kommt man an diesen Punkt selber auch mit empirischer Forschung zunächst mal gar nicht so richtig heran. Und da, glaube ich, kann eben eine philosophische Rückbesinnung darauf, was eigentlich Aufmerksamkeit ist und inwiefern Aufmerksamkeit ein hohes Gut ist, was mühsam im kulturellen Prozess errungen worden ist, doch zur Sensibilisierung auf die aktuelle Situation einiges leisten. Und dann haben wir eben das, dass gleichsam Altsteinzeit und Hochtechnologie eine ganze Menge miteinander zu tun haben.
Der Philosoph möchte mit seinen Überlegungen sensibilisieren für den Verlust an Aufmerksamkeit. Nur, so fragte ich nach, war Aufmerksamkeit gegenüber Kindern in früheren Zeiten ja nun auch kein Allgemeingut, ganz im Gegenteil. Da schufteten die Eltern auf dem Feld zum Beispiel und dann hatten sie ebenfalls keine Zeit für die Kleinen.
Es gibt überhaupt keinen Grund, frühere Epochen zu romantisieren. Nach dem Motto, früher haben sich die Eltern immer unendlich um die Kinder gekümmert und jetzt nicht mehr. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Kinder dann einfach in die Tätigkeiten der Erwachsenen mit reingezogen wurden. Also dieses sich um die Ernte kümmern heißt, kümmere dich gefälligst mit um die Ernte, was Gemeinsames. Und es ist nicht diese ständige Unterbrechungslogik da gewesen.
Diese Unterbrechungslogik ist für Türke entscheidend. Er stellt eine Existenzkrise der menschlichen Aufmerksamkeit fest, die eben nicht nur mit den Kindern zu tun hat, außer dass diese erst gar nicht zur Aufmerksamkeit kommen. Was noch etwas heißt, der Verlust von Aufmerksamkeit als natürlichem Gebet. Und das ist so gemeint.
Ein natürliches Gebet, kein kirchliches. Wenn Sie es umgekehrt aufziehen, wird sofort deutlich, Beten hat etwas mit Aufmerksamkeit zu tun. Wer betet, widmet seine Gedanken einem bestimmten Adressaten, einem höheren Adressaten, an dessen Existenz er glaubt und dem er eine ganz intensive Aufmerksamkeit widmet. Und die Umkehrung, die Aufmerksamkeit ist ein natürliches Gebet, zeigt eben, dass das Heften der Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand durchaus etwas Gebetsähnliches ist. Und wenn wir das uns wieder menschheitsgeschichtlich angucken, hängen die Dinge noch enger miteinander zusammen. Nämlich es spricht einiges dafür, dass der erste Gegenstand von kontinuierlicher Aufmerksamkeit tatsächlich dasjenige gewesen ist, was die Frühmenschen als das Heilige erfahren haben.
Türke bezieht sich erneut auf den Opferkult als rituelle Wiederholung der grauenhaften Darbietung des Opfers als Prozess, der einer höheren Instanz geweiht ist. Auch dieses Weihevolle hat ganz viel damit zu tun, wie sich die Aufmerksamkeit in ihren Anfängen konstituiert hat. Das heißt, die erste wichtige Bündelung von Aufmerksamkeit fand in einem Kontext statt, den wir heute als sakral bezeichnen würden. Allerdings, so Christoph Türke,
ich habe keinen Anlass zu sagen, dahin müssen wir wieder zurückkehren. Bloß das nicht, ja. Aber der sakrale Ursprung der Aufmerksamkeit, der ist einfach nicht aus der Welt zu schaffen. Und jemand Aufmerksamkeit schenken, heißt ja immer auch ihn achten, ihn human behandeln und ihn ja in einem Kontext großen Respekts wahrzunehmen.
Da haben also die Menschen versucht, die Naturschrecken mit Ritualzwang zu bewältigen. Und nun stellt der Philosoph fest, dass unsere Kinder diese alten Verhaltensweisen auf hochtechnologische Art wieder auferstehen lassen, was er nun zuerst mal verblüfft.
Mein Verdacht ist folgender. Es ist festgestellt worden, dass außer Medikamenten zur Ruhigstellung von sogenannten ADHS-Kindern es noch ein anderes Mittel der Ruhigstellung gibt. Und das ist, wenn man die vor einen Computer oder einen Fernseher setzt. Da ist festgestellt worden, wie da plötzlich Beharrlichkeit ausbricht. Da können sie dabei bleiben, da können sie sich stundenlang damit beschäftigen und sind ruhig gestellt. Warum funktioniert das? Und da habe ich den Verdacht, dass nicht immer, aber in vielen Fällen die Logik genau die des traumatischen Wiederholungszwangs ist, nämlich die Flimmergeräte als die Bildmaschinen von Kleinkindern erlebt werden, die da ja noch gar nichts wirklich drauf unterscheiden können, die aber diese Geräte erleben als diejenigen, die als Entzugsmaschinen von mitmenschlicher Aufmerksamkeit funktionieren. Die nehmen ihnen die Aufmerksamkeit der Eltern, der Geschwister oder was auch immer. Und in dem Maße, wie diese Entzugsmaschinen auf unscheinbare Weise verletzend wirken, traumatisierend wirken, passiert eben das, dass bei diesen traumatisierenden Geräten ausgerechnet Halt gesucht wird. Die Logik des traumatischen Wiederholungszwangs ist in einem Satz zusammengefasst: vor dem mir graut, zu dem mich's drängt. Und bei diesen Kindern erleben wir so etwas wie: was mir den Halt geraubt hat, daran suche ich Halt. Was mich verletzt hat, daran klammere ich mich fest. Und da scheint mir tatsächlich eine solche archaische Struktur auf hochtechnologischer Ebene wieder aufzuerstehen.
Was der Philosoph ausführt, mag sich nicht sehr praxisnah und auch reichlich weit hergeholt anhören. Er will seine Überlegungen vor allem als Versuch verstanden wissen, das grassierende Aufmerksamkeitsdefizit besser einordnen zu können, um auch der Gefährdung, die seiner Meinung nach damit einhergeht, entgegenzutreten. Und Christoph Türke findet die aktuelle Diskussion rund um Kinder, bei denen man ein ADHS diagnostiziert, schlicht zu kurz gegriffen.
Das ist in der Tat meine Position dazu und nur deswegen wage ich es, mich als Philosoph in diese Debatte einzumischen. Ich denke, alles andere greift zu kurz.
Der Philosoph und Autor Christoph Türke, er hat sich zum Aufmerksamkeitsdefizitkultur Gedanken gemacht in einer Sendung von Angelika Schett. Das Buch von Christoph Türke mit dem Titel Hyperaktiv – Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitgesellschaft ist in der Beck'schen Reihe erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.